Guten Tag. Also Offenbarungszweig, Vers 8. Gemeinde Smyrna. Und normal, ich glaube, das werde ich jetzt zu jeder Predigt sagen, mal so ein, vor jedem von den 7 Cent schreiben. Einfach nur, dass wir das nie vergessen, sondern einfach den Zusammenhalt sehen. Es gibt, Jesus sucht sich 7 Gemeinden raus so und offenbart sich komplett. So. Offenbart die 7, offenbart den Charakter von einer Gemeinde. Und wir wissen, wenn du in der Welt rumguckst, es gibt verschiedene Gemeinden, so und selbst eine Gemeinde aus einer Gemeinderichtung, ne, so wie Brüdergemeinde oder Pfingstler oder Carrie Chapel oder sonst irgendwas. Ne, so. Jede Gemeinde sieht trotzdem anders aus. So. Und aber trotzdem in dieser mächtigen Vielfalt von Gemeinden so, gibt es trotzdem, es gibt zwar viele Unterschiede und Doktrinen, aber im Endeffekt so, ist in den 7 Gemeinden hier, sind alle Richtungen und alle wichtigen Sachen für Gott, so, die Bestand haben und wirklich Wert haben, so, sich darüber zu streiten oder zu erzählen, so, sind hier zusammengekommen in den 7 Gemeinden. So, also es, die 7 Briefe sind auch für uns heute. Ne? So, sie sollen uns einen Weg weisen, uns geistlich erbauen, uns geistlich ermahnen so, und uns einen Kick dafür geben, dass es mehr als nur uns gibt. So, diese 7 Sendschreiben hier, weil es gab hunderte von Gemeinden damals in Kleinasien, ne? Also es gab nicht nur die 7. So, Gott hat diese 7 ausgewählt aus einem bestimmten Grund, so, nämlich um die. Und wir erinnern uns, unser Schlüsselvers, Offenbarung 1, Vers 19, schreibe, was du gesehen hast. Das ist Kapitel 1. So, Jesus offenbart seine Herrlichkeit. So, schreibe auf, was ist. Das ist Kapitel 2 bis 3, das sind die 7 Sendschreiben. So, das ist, wissen wir jetzt, so im Nachhinein die Kirchengeschichte, komplett von der ersten Gemeinde an bis zu der Gemeinde jetzt, bis zu dem Punkt, wo die Trübsal anfängt. Dass die Gemeinde entrückt wird, so, wo die Welt dann gerichtet wird. So, und das ist der Hammer. So, jetzt beim Studieren so, sehe ich da tiefer rein und sehe das auch komplett. So, Jesus hat genau die richtige Reihenfolge gewählt. So, und von daher ist es wichtig, dass wir uns das auch angucken. So, und schreibe auf, was da kommt. Und das ist alles ab Kapitel 4. So, das ist das, was noch nicht eingetroffen ist. So, wir sind gerade von der Kirchengeschichte her, von den Gemeinden her, in Laodicea. Der letzte Brief, die letzte Gemeinde, die 7. Gemeinde hier von Sendschreiben. So, das passt perfekt zu dem Herzen der Gemeinde Jesu heute. So, okay, heute gucken wir uns Smyrna an. So. Wir wissen noch, letztes Mal Ephesus. Und Ephesus war diese Power-Gemeinde, diese Urgemeinde, diese, wo noch die Leiter drin waren, so, und die Jesus erlebt haben, so, wo Petrus der Chef war und Johannes und wie sie alle hießen, die ganzen Apostel halt, ne, und Paulus unterwegs waren, Gemeinden gegründet haben, wo tausend jeden Tag zum Glauben kamen. So, und wir haben schon gesehen, so, die waren gerade mit Gottes Wort, mit ihrem Glauben, mit ihren Taten. So, die haben keinen Kompromiss gemacht, so, und die haben gesagt, du sagst es, so ist dein Herz, dann möchte ich genauso den Weg gehen. Und zwar komplett egal, was es für mich kostet. Diese erste Gemeinde hatten keinen Besitz. Alle ihre Häuser, alle ihre Güter, die sie als zum Glauben kamen, die haben sie verkauft und den Gewinn haben sie alle in einen Pott gemacht. Damals gab es nur eine Gemeinde in Jerusalem. So, ne? So, die haben, ja, wenn niemand zu wenig hatte, hatte was bekommen, wenn niemand zu viel hatte, gab es nicht. So, jeder hatte genauso viel, jeder war gleich wert. Jeder hat aufeinander aufgepasst, es war eine Familie. So, ne? Und es war einfach nur Power. So, und genau so möchte ich gerne mein Leben mit Jesus führen. So einen geraden Weg ohne Kompromisse. Und, aber Jesus hatte was zu bemängeln. So, und zwar, ihr habt eure erste Liebe verlassen. So, also mit anderen Worten, eure Power und alle eure Bemühungen, selbst euer kompromissloses Leben mit mir und eure Bereitschaft, mir nachzufolgen in allem, so, egal was es für euch kostet oder was ihr aufgeben müsst, so, Ja, wenn ihr das nicht aus Liebe zu mir macht, so dann tut mir leid, dann kämpft ihr vergebens. So, dann müht ihr euch vergebens ab. So, dann ist es nicht in meinem Namen, nicht in meiner Ehre, nicht durch meine Kraft, nicht aus Liebe heraus, sondern nur aus Gesetzlichkeit, weil ihr gute Christen sein wollt. Und Ephesus war von der Zeitepoche her, von der Gründung der ersten Gemeinde, also 30 nach Christus, 33 nach Christus, so bis 95 nach Christus ungefähr. So, und wir sehen schon, dass selbst da in der Zeit so, es anfing mit diesen Nikolaiten, so, dass es anfing, dass in der Gemeinde so, sich so eine Priesterschaft entwickelt hat. So, und die Nikolaiten haben gesagt, so, wir brauchen Priester, wir brauchen menschlichen Mittler zwischen Gott und den Menschen. So, ne, eine Priesterschaft. So, Gott hat gesagt, ich bin euer hoher Priester, ich bin euer Mittler, ich bin der einzigste Weg zum Vater. So, und die erste Gemeinde hat es gehasst und hat gesagt, raus, Irrlehrer, verpiss dich. So, Jesus ist mein hoher Priester, Jesus ist mein Weg zum Vater, Jesus ist der eine Mittler und sonst gibt es niemanden. Und das hat Jesus nochmal gesagt, auf Schulter geklopft und gesagt, super, bleib dran. So, und jetzt, zweite Sendschreiben ist die Sendschreiben an Smyrna. Und Smyrna beschreibt so die Kirchengeschichte von 100 bis 350 nach Christus. So. Und es war eine krasse Zeit. So. Kommen wir auch noch hin. Smyrna bedeutet vom Griechischen her Myrrhe. So, und Myrrhe ist ein Strauch oder so ein kleiner Baum, weiß ich nicht, ich habe es mir nicht angeguckt, aber. So, sagen wir mal, es ist ein Strauch, ein großer. So, und die Myrrhe an sich riecht nicht. So, aber Myrrhe wurde benutzt als Parfüm, als Balsam so, für eine Geburt, für den Tod zum Einbalsamieren. Und es wurde in Öl gemacht für die Priester und damit haben sie die Leute gesalbt und geheiligt. So, also es war ein Gottesdienst. Sehr kostbar und sehr wichtig. Und damit Myrrhe riecht, so haben sie vom lebendigen Baum mussten sie die Rinde abschälen. Und diese Rinde musste zerquetscht und zermahlen werden. Und durch das Zerquetschen und Zermahlen so kam dieser Duft raus, dieses Öl. Und dieses Öl, was dabei entstand, so wurde halt dann abgegossen und aufbewahrt. Und das ist wieder ein wunderschönes Bild so für die Gemeinde hier und für die Zeitepoche von den Christen, die da gelebt haben. 100 bis 350 nach Christus. So. Weißt du, es war die Gemeinde, die zerquetscht wurde. Es war die Gemeinde, die zermalmt wurde. So. Und erstmal zu Smyrna. Smyrna war eine wunderschöne Stadt. Es war Zentrum für Wissenschaft und Medizin damals. Entworfen und erbaut wurde Smyrna von Alexander dem Großen. Und die Stadt wurde so schön und so reich und so beeindruckend und wichtig, dass sie die Krone Asiens genannt wurde oder das Schmuckstück Asiens. Also Smyrna war genauso super berühmt und bekannt. Und jetzt ist sie immer noch schön, aber ziemlich hässlich, so weil jetzt ist so eine Türkei, die heutige Türkei, heute heißt Smyrna ist, muss ich mal gucken. Ich vergessen, wie das hieß. Izmir. Ach da, Izmir, genau. Bedeutet so viel wie Untreue. Aber was cool ist, heute Izmir ist, da befinden sich die meisten Christen von der Türkei. Ist ein missionarisches Zentrum geworden so für christliche Evangelisation und Missionsaussendungen und so. Also das hat sich in dem Bereich nichts geändert, so die Christen sind in der Türkei kaum zu finden, außer dort. Aber zurück zu Smyrna. 23 nach Christus war Smyrna einer der Pause. War nur Wind. Also 23 nach Christus war Smyrna einer der ersten 11 Städte, so wo Caesar seinen Tempel errichtete. Also In 11 Städten hat er seinen Tempel errichtet. Und zwar, damit man Cäsar anbetet. Du kamst dorthin mit Weihrauch, musstest du auf dem Altar schmeißen und Cäsar anbeten. So, sonst wurde keine Religion zugelassen. So, und also wenn du Cäsar nicht angebetet hast, so, dann ja, wurdest du umgebracht und verfolgt. Und die Christen, ist klar, haben Jesus angebetet und Jesus Weihrauch gebracht auf dem Altar. So, von daher war es eine ziemlich krasse Zeit für Christen, dort zu leben in der Zeit. Also es war eine krasse Christenverfolgung damals. Sie hätten nur Cäsar anbeten müssen, ein bisschen Weihrauch draufschmeißen müssen und die Verfolgung hätte aufgehört. Das wurde ihm gesagt, nein, mein Jesus. So, fangen wir an zu lesen. Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe. Also wir wissen noch, Engel, das steht eigentlich nicht Engel, sondern Botschafter und das, damit sind die Ältesten gemeint und die Leiter von der Gemeinde. Das sagt der Erste und das sagt der Letzte. Das sagt der, der tot war und das sagt der, der lebendig geworden ist. Also perfekte Osterpredigt. So, Jesus gibt immer als allererstes bei jedem Sendschreiben einen Einblick von seiner Herrlichkeit. Aber nie was Neues, sondern alles das, immer ein Stück von dem, was er in Kapitel 1, wie er sich offenbart hat. Und für die Gemeinde hier, die Verfolgte, die Zerquetschte, so ein, der Wohlgeruch für Gott, weil das Baum höre, so ein, weißt du, die brauchen als Erbauung den Blick so, Jesus war zuerst da, Jesus hat zuerst gelitten und Jesus ist der Letzte. Jesus überblickt alles und wir sind in seinem Plan. Wir sind nicht verlassen, sondern wir sind mittendrin. Und Jesus sagt, hey, ihr, die ihr sterbt und die ihr verfolgt werdet wegen mir, so haltet durch, weil ich selbst bin gestorben, aber ich selbst bin auch wieder lebendig geworden und genauso werdet ihr lebendig werden in Ewigkeit. So, also tröstet euch mit den Worten. Vers 9, ich kenne deine Werke und ich kenne deine Drangsal und ich kenne deine Armut. Du bist aber reich. Ich wäre gerne in der Gemeinde gewesen damals. So, manchmal wünsche ich mir, ist vielleicht doof, aber manchmal wünsche ich mir auch in Deutschland mehr Christenverfolgung. So, weil da, wo die Christen verfolgt werden, da nehmen sie Jesus viel ernster. Da, wo Verfolgung und Tod ist, so, da entsteht nicht Laodicea, ein warmes Herz, so nicht kalt und nicht heiß sein, sondern da gibt es nur eine klare Entscheidung, entweder für oder gegen ihn. So, und da gibt es keine Mittelchristen, wenn sein Leben davon abhängt und seine Zukunft. So, wenn du keinen Job mehr kriegst, nur weil du Christ bist. So, weißt du, und in der Zeit so, hatten es die Christen echt schwer, weil die wurden, bevor sie einen Job gekriegt haben, wurden sie gefragt, bist du Christ? Oder sag Heil Cäsar oder so, ne? So wie Adolf Hitler, Heil Hitler. So, als Zeichen dafür, ich gehe mit meinem Herrn Hitler. So, ich gehöre dazu. Die Christen haben nicht gesagt, Heil Hitler. So. Die haben keinen Job bekommen. So. Die wurden verpönt. So. Die durften nicht öffentlich sich bewegen. So. Die wurden vergewaltigt und ermordet. So. Die wurden verfolgt und in dieses Stadion geworfen und Tieren zum Fraß gegeben. Es war eine krasse Zeit. So, und jeder hat Christen gehasst damals. So, aber Jesus guckt sie an und für die Welt sind sie total arm und erbärmlich und nichts wert. So, aber Jesus guckt sie an und sagt zu ihnen, oh Mann, ihr seid so reich. Die hat noch nicht mal genug Geld zum Essen, weil ohne Job kannst du nicht leben. So, Hartz IV gab es nicht. Und die mussten beten und sagen, du sagst und versprichst, dass du für mich sorgst, dann vertraue ich dir, dass du das auch tust. So, und das ist Wahnsinn, weil wenn du dir anguckst, als Vergleich, so ein Smyrna, so ein, die arm ist, nach außen hin, und mach mal Kapitel 3, Vers 14, in die Versitzen, denn du sprichst, ich bin reich, ich habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und Jesus sagt, und du erkennst es nicht, dass du elend, dass du erbärmlich, dass du arm bist, dass du blind und entblößt bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Weißt du, die Gemeinde, die nach außen reich und mächtig und fett von ihrer Wollust so ist, so und zu der sagt Jesus, oh Mann, ihr seid arm. Weißt du, für die Christen, wo die Welt die Christen anguckt und sagt so, die sind gut, die sind nett, die sind schön, so, die sind mir wohlgefällig, in Jesus Augen, ihr seid so arm und nackt. Und ihr merkt sie nicht mehr, dass ihr nackt seid. So wie dieses Bild von diese Geschichte von diesem Kaiser und den neuen Gewändern, oder wie es hieß, ne?
Das Kaisers neue Kleider.
Ja, genau, das Kaisers neue Kleider. So. Und genauso blind ist die Gemeinde heute. So. Wir sind nicht berufen, Kaiser zu sein, sondern wir sind berufen, Sklaven zu sein. Das ist uns Myrne, wo die Welt drauf guckt und sagt, die sind dreckig, die sind arm, die sind weniger wert als ein Tier. So, die guckt sich das an und sagt, ihr seid so reich. Laodicea, die arme, reiche Gemeinde. So, und Smyrna, die reiche, arme Gemeinde. So, ich kauf dir Gold im Himmel, das ist super wichtig. Es ist nicht, bei Weitem nicht so wichtig, was Menschen über uns denken, so, als was Gott denkt. So, Jesus sagt, hey, wenn du mir folgst und selbst wenn du Mangel haben wirst in deinem Leben dadurch, dass du mir folgst, so ein Vertrau mir, so ein du bist reicher, als man es in der Welt sein könnte mit einschätzen. Du wirst reich, bist reicher als Salomo. Und das war der reichste Mensch der Welt. So reich ist heute niemand, bei weitem nicht. Und er sagt dir, hey, du wirst nach oben kommen und du wirst deine Schätze dort behalten. Du sammelst gerade Schätze im Himmel für die Ewigkeit. So. Also lass nicht zu, dass du deinen Blick verdrehen lässt, aus Angst davor nichts zu haben. Und dieses von Vers 9, ich kenne deine Werke, also da sagt Jesus nichts anderes als, ich weiß, ich verstehe, ich kenne dich und ich kenne das, was du gerade durchmachst. Ich kenne diese Werke, ich kenne diese Drangsale. Ich weiß von dieser Armut. Ja, wenn du dich erinnerst, wie Jesus hier durchs Leben gegangen ist, Jesus hatte noch nicht mal ein Kopfkissen. Jesus hatte keine Wohnung. Jesus wusste nicht, wo er am nächsten Tag schläft. Sondern Jesus hatte nur Verfolger. Jesus hat nur gedient. Jesus hätte König sein können über die ganze Welt und alle Reichtümer haben können. Aber er hat sich dagegen entschieden. Er hat gesagt, mir ist ein anderer Schatz viel wertvoller. So. Weißt du, Jesus hatte eine Menge Drangsal. Und Jesus wusste, was es heißt, verlassen zu sein. Wenn du nur mal überlegst, so, wäre natürlich noch schön, wenn ich wüsste, wo ich es aufgeschrieben habe. Aber wenn du nur mal überlegst, so, dass Hunderte von, egal, wenn du überlegst, Tausende von Menschen sind Jesus nachgefolgt, als er gelehrt hat und geheilt hat und so, einfach nur um unterhalten zu werden. Hat man im Endeffekt dann rausgefunden, ne? Weil das waren noch die tausend Leute, die geschrieben haben und Kreuze gingen. So, jetzt sind wir keine Show mehr, jetzt wollen wir uns nicht mehr unterhalten. So, dann ja, ist es mir auch nicht wichtig. So, dann ist mir der Jesus auch nicht wichtig. So, tausend sind ihm gefolgt. Aber mit 12 hat er nur das Abendmahl gefeiert, hatte den Abend verbracht vor seinem Tod. Die anderen waren weg. So, als Jesus, als um seinen Tod dann ging und der sich nicht als König offenbart hat, sondern als Lamm, so da waren die anderen tausend, hast du nicht mehr gesehen. So, selbst in der Apostelgeschichte wissen wir, 500 Christen waren noch da, so bei der ersten Gemeinde. So, selbst die waren nicht da. Nur 12. Einer davon ist gleich ausgeschieden, der hat Jesus dann verraten. Judas. Also saß er mit 11 da. Mit 11 Freunden. Und von diesen 11 waren es nur 3, mit denen er echt, die er komplett vertrauen konnte, auf denen er sich absolut verlassen konnte. nur drei, denen er so vertrauen konnte, dass er so in viel tiefere Geheimnisse offenbaren konnte als den anderen. So. Und von diesen dreien stand im Endeffekt nur einer mit beim Kreuz. So, als er dann wirklich geschlachtet wurde. Und das war Johannes. Und selbst da am Kreuz hat er nur Gott gehabt, den Vater und Johannes. So. Und dann hing er dann am Kreuz und als er dann sterben musste, so, und die letzten Worte sagt und gesagt hat, es ist vollbracht, ich habe es endlich geschafft bis zum letzten, so, das hat den Gott, der Vater, verlassen. Da war er ganz allein am Kreuz. So, da stand er da und hat geschrien, warum hast du mich verlassen? Und klar, er ist nicht doof, er wusste genau, warum Gott ihn verlassen hat, weil er Sünder ist, weil er unsere Sünde trägt. So, weil als Sünder du Gott einfach nicht erfahren kannst. Also du kannst noch so viel lernen bei deinen Freunden, die Jesus nicht kennen, die werden nicht zustehen. So, aber es ist nicht Verschwendung, Gottes Wort zu bringen. So, weil manche sind erwählt und manche sollen verstehen. Und der Heilige Geist wird das benutzen. Aber wenn sie sich nicht zu Jesus bekehren und nicht erwählt sind, so, dann können sie es nicht verstehen und begreifen geistliche Wahrheiten. Du siehst es heute in der Theologie. So, haben sich abgewandt von Jesus, haben sich abgewandt von der Kraft von Gott, haben sich abgewandt von Gottes Wort und von vielen. So, und du siehst, die können Bibelkommentare machen, aber ihre Predigt, so, und ihr Bibelkommentar ist hohl und leer. Da ist kein Leben drin. So, Geschichte und Politik und so weiter und schöne Geschichten für Moral. Wie kann man als netter Mensch leben? Aber geistliche Wahrheiten sind da nicht, weil ohne Heiligen Geist ist es tot. So. Und Jesus war da verlassen von einem. Er wusste genau, was es heißt. Er wusste genau, was es heißt, verfolgt zu sein, gepeinigt, so einen Verlust zu haben. Wegen Gott. Er kennt doch dich und er kennt doch dein Leben und er kann sich reinversetzen in uns. In Hebräer steht, ich wurde in allem versucht und deswegen so kann ich dich verstehen. Und deswegen bin ich auch fähig, dich aus jeder Versuchung rauszuholen. Und deswegen bin ich auch fähig, dich dir zu vergeben. So, weil ich kenne diese Not und ich kenne diese Last. So, und in Deutschland ist unsere Verfolgung nicht körperlich. So, in Deutschland ist unsere Verfolgung mehr. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. So, und diese körperliche Verfolgung, so wie Smyrner das hatte. So, oder diese Qualen und Versuchungen, die wir hier haben in Laodicea, in unserem Reichtum. So. Weißt du, wir haben so eine Masse von Möglichkeiten, so alles aufzusaugen, was wir wollen, und zwar in nächster Sekunde. Ich brauche nur meinen Computer anmachen oder meinen Fernseher. So. Weißt du, ich brauche mich nur mit Menschen zusammensetzen, es kommt nur Müll in meinen Kopf. Und der bleibt in meinem Herzen. So viele Fantasien und Ideen und Götter und Möglichkeiten und Theorien über Alien und was weiß ich und Evolution und der ganze Schrott, so, der auf einen zufliegt. So, weißt du, wir brauchen uns nicht zu sorgen, dass es immer was Schlimmes. So, wir machen Wasser und auf, da kommt Wasser raus. Und selbst wenn du keinen Wasserhahn besitzt, so kennst du jemanden, der einen Wasserhahn hat. So, du gehst zum Brunnen, da fließt den ganzen Tag Wasser. So, wir haben zu essen, wir haben Sachen, wir haben Spielzeuge, wo wir unser ganzes Geld investieren können. So, hey, noch nie war eine Gemeinde so versucht wie wir heute. Noch nie war es schwerer, Jesus nachzufolgen als heute hier in Deutschland. So, wir haben es echt schwer getroffen. So, weil mit all unserem Reichtum und all unserem Glanz, so, was denn die Welt uns bietet, so ein Man, da verliert man so schnell Jesus seinen Glanz aus den Augen. So, es gibt so ein Sprichwort in Amerika, ich hab den ganzen Tag gejammert, so, oder viele Tage gejammert, so, weil ich keine Schuhe habe. So, ich habe so lange gejammert, bis ich jemanden kennengelernt hatte, der keine Füße hatte. Und das ist ein cooles Sprichwort. Weißt du, wenn du dich mal beobachtest, du bist den ganzen Tag am Jammern. Oh, ich will das. Oh, ich habe das nicht so. Oh, das ist mir zu viel und das ist mir zu schwer. So ein, oh, wie komme ich hier wieder raus? Und ja, oh, mein Auto, so ein fährt nur 100 auf der Autobahn. So ein, oder was weiß ich, was wir für Sorgen und Probleme haben. So ein, hey, wir haben überhaupt keine Probleme. So, wir sind die reichsten Menschen der Welt. So ein, selbst als Hartz-IV-Empfänger bist du der reichste Mensch. Zählst du mit unter den reichsten Menschen weltweit. So, weil die meisten Menschen gerade in der Welt kein Essen und kein Trinken haben. Kein Ort zum Leben, keine Sicherheit. So, hey Mann, wir haben alles, was wir brauchen zum Leben. Wir zählen unter die Reichsten.
Okay,
Jesus. Jesus ist weltweit. So. Und das ist komisch, wenn ich beobachte, gerade in den Ländern, wo es sozial schwach ist, diese dritte Weltländer, und man darf Jesus so reichlich und so viel Freude. So. Und du guckst nach Deutschland, uns Christenheit an, so, und hier ist so viel Depressives und Halbherziges. Also wir werden nie irgendwie soziale Projekte anfangen, so, wo wir die Wirtschaft ankurbeln. Weil das ist überhaupt nicht, da würde ich gegen Jesus steuern. So, ich bin nicht hier, um die Menschen reicher zu machen. Ich bin nicht hier, um die Menschen satt zu machen. Ich bin nicht hier, um die Menschen einzukleiden oder ihnen einen Job zu geben oder sie wieder zu resozialisieren. Ich bin hier, um Menschen zu Jesus zu bringen, weil er wird sie verändern und wieder fähig machen, so in einer Gesellschaft zu leben und einen richtigen Weg zu gehen und Sachen zu lassen, die sich oder anderen schaden. Vertraue drauf auf Jesus, weil er ist am Kreuz gestorben. Aber am Kreuz finden wir nicht nur seinen Tod, sondern am Kreuz ist nicht nur Tod zu finden, am Kreuz, auf der anderen Seite vom Kreuz ist Leben. Also bringen die Menschen zum Kreuz und lasse dort sterben, so damit sie auf der anderen Seite ihr Leben empfangen. So, und dieses Leben wird verändernd sein. Sobald der Heilige Geist uns wohnt, so da können wir nicht mehr so tun, wie wir wollen. Und Smyrna hatte einen absolut genialen Pastor. War ein Jünger von Johannes, der das hier schreibt. So, der hieß Polycarp. So, ein genialer Typ. Jetzt hier so, am Ende seines Lebens war er 86 Jahre. Ja. Und der Mann war echt unterwegs mit Jesus. Und was ich nicht wusste, es gibt unter der Stadt Rom, da war Christenverfolgung auch super, super stark, da wurden die Christen alle hingebracht und da niedergemetzelt. So, da waren hunderte von Kilometern ein großes Labyrinth unterhalb von Rom. Diese Katakomben, Höhlen und Kellerwölbe und Gänge und alles Mögliche. So. Und da haben sich die Christen getroffen zu Tausenden, um dort Gottesdienst zu feiern, früh morgens, bevor die Sonne aufging. Lobpreis zu machen, Gottes Wort zu erzählen, so einfach Gemeinschaft zu haben. Weil oben am Tageslicht durften sie es nicht. Hey, die waren happy, weil die sich treffen konnten, so und sich erbauen konnten. Hey Mann, und wir gucken hier an und sagen, oh, ich habe keine schöne Farbe an der Wand. So, Jesus, gib uns bitte Geld, so, um Farbe zu haben. So, oder oh, uns fehlt hier noch ein MP3-Player oder sowas. Oder ein neuer Computer, so, weil der Computer nimmt so viel Platz ein. Ich hätte lieber einen Laptop. So, ne? Oder einen neuen Beamer oder ein elektrisches Schlagzeug für eine Band oder so. Ne? So, ey Mann, uns sind echt die falschen Dinge manchmal wichtig. So, die Leute waren dankbar, sich einfach zu treffen. So, also die Leute waren einfach gesegnet so und sind 2-3 Stunden früher aufgestanden, vor der Morgendämmerung, einfach nur um Gemeinschaft zu haben, um Gott zu preisen zu sein. So. Hey, das ist ein Herbst. Am 23. Februar 155 nach Christus so steht in Geschichtsbüchern beim Stadion in Rom so ein wieder so ihr tägliches Christen Gemetzel. Ne? So ein, wo dann die ganzen Tiere und die Show ankamen, die Leute, die Spiele haben sich gefüllt, konnten so eine Menge Geld mitmachen. So und der Hass auf Christen war genauso wie der Hass auf Juden oder Ausländer, so bei Hitlers Zeit. So, sie waren halt absolut gar nichts wert, so einfach nur Dreck. So, und in der Zeit war dieser Pastor Polycarp so berühmt, so, weil da sind Massen, er war ein Massenevangelist. So, da sind tausend zum Glauben gekommen, so, der hat so die halbe Welt erreicht, so, die Christen, die da zur Gemeinde kamen. So, es war eine absolut große christliche Bewegung durch ihn. So, und Caesar, der hat ihn so gehasst, so, dass er ihn verpönt hat, so, und seinen Namen kundgemacht hat, so, damit man ihn sucht und treibt und dann niedermetzelt. So. In diesen Stadien so, haben die Leute ausgerufen, tot den Christen und sucht Polycarp! So, sucht Polycarp! So, und Caesar, so, als der Hass groß genug war, so, hatte dann allen Armeen befohlen, von ganz Rom, das waren super viele, so einen Polycarp zu suchen. Und die haben ein paar Christen gefunden, ne? Und haben sich ein paar sehr junge Christen rausgesucht, so die gerade zum Glauben kamen, und die haben die richtig hart gefoltert. So, bis sie halt rausgefunden haben, wo Polycarp war. Und er hatte sich auf einer Farm versteckt, da hat sich die Gemeinde getroffen. So, und in dieser Nacht, bevor die Armee kam, um Polycarp zu verhaften, um ihn dann umzubringen, so, und auch die Christen mit ihm dort, so, da ist Gott Polycarp in der Nacht erschienen, im Traum. So, und sein Kopfkissen hat gebrannt. So, und Gott hat zu ihm gesagt, hey, morgen kommen sie, holen dich ab, werden dich töten. So, aber so, du machst nichts. So, du bleibst ruhig. Werde ich nicht. Und als die Armee dann kam, am nächsten Tag, so, Polycarp hat geschlafen. Aber er hatte am Abend vorher ein Fest vorbereiten lassen. Für die Armee. So, also die Armee kam und die Christen dort haben zu der Armee gesagt, so, die hier ankamen, um ihn halt na, zu lynchen, so, hey, ja, könnt mich noch lynchen, so, aber setzt euch, so, esst, trinkt, so, Musik, und wenn ihr nicht dagegen habt, so, gebt mir noch eine Stunde, weil ich würde gern für euch beten. So, und die Armee, die Soldaten, die Hauptmänner dort hatten Respekt vor ihm und haben gesagt, so, okay, und die haben sich da echt gut gehen lassen, haben gefeiert und gegessen und sich gut gehen lassen und haben ihn beten lassen. Und aus einer wurden zwei Stunden. So, also der Anführer von der Armee, der hatte so viel Respekt, dass er zu ihm gesagt hat, hey Mann, Polycarp, du brauchst doch einfach nur, schmeiß doch einfach ein bisschen Weihrauch hin und sag einfach so, Caesar, hier, und dann lässt er dich in Ruhe. So, Polycarps Worte waren daraufhin so, hey, wie könnte ich den verleugnen, so der 86 Jahre mir treu war? Ich werde meinem Jesus niemals verleugnen. Und nichts aus der Welt. Also, die Armee stellte sich auf, nahm Polycarp, so, machte einen Scheiterhaufen, so, nagelten ihn ans Kreuz, dass er nicht wegrennen kann, so, und zündeten das Feuer an. Und das Krasse ist, dass das Feuer einen Bogen um ihn gemacht hat, so, dass er nicht verbrannt wurde. Und ein Soldat so, wurde so sauer auf Polycarp, dass er einen Speer nahm so, und auf ihn geschossen hat, so, dass er Polycarp getroffen hat. Und dabei hat er eine Hauptschlagader gefunden, getroffen und es kam so viel Blut raus, dass das Feuer gelöscht wurde. So. Und Polycarp sagte nur, ihr bedroht mich mit einem Feuer, das eine Stunde brennt. Machen euch toten Feuer, das ewig nicht ausgehen wird. Und ich glaube, da sind viele Soldaten zum Glauben gekommen. So. Aber jedenfalls wurden sie so sauer, dann haben sie noch mehr Holz angeschafft so, und haben um ihn gebaut, auf ihn drauf, ne? So wie so ein kleiner Kessel. Haben es angezündet und ja, da ist Polycarp dann auch zu Jesus gekommen. So, und ist dann dort gestorben. Was für ein Zeugnis, was für ein Mann. Hey, du bist reich, obwohl du arm bist. Und die Lästerung von denen, Vers 9 am Ende, und die lässt, und ich kenne und ich weiß von den Lästerungen von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. In Römer sind noch vor einem Jahr oder so durchgegangen. Da steht in Römer 2, 28. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht. Also nicht derjenige ist ein Jude, der es von Geburt an ist, ne? So, und ich bin Deutsch, weil ich als Deutscher geboren bin. Er ist ein Jude, weil er als Jude geboren ist. Und er ist ein beschnittener Jude, heißt er ist ein religiöser Jude. So wie in Deutschland, wenn du religiös bist, ich bin Christ, ne? Ich bin getauft als Baby. Diese christliche Beschneidung. So, um ein Klug zu sein. So ein. Wo waren wir? Ach, 29. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht den Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern seine Anerkennung kommt von Gott. So, also, Gott sagt, ey, nicht du bist ein Jude, nur weil du als Jude geboren bist, sondern du bist nicht mein, nur weil du dich beschneiden lassen hast, weil die Religion das macht, sondern du bist ein Jude, so, wenn du in deinem Herzen so, zu meinem Volk gehörst, zu meinen Kindern, wenn du am Baum des Lebens angefochten, wenn du am Baum des Lebens bist. So, wenn du, oder wir Heiden, nicht Juden, wenn wir angefroppt sind. Wir sind Juden. So, und wir sind beschnitten. Wir sind geheiligt. Wir gehören zu Gottes Volk. So, zwar nicht äußerlich, aber in unserem Herzen. So, weil wir Jesus angenommen haben. Das sind die Juden, die Judaisten, das war so eine jüdische Versammlung, so, die waren uns nur eine super aktiv. Die haben sich verbündet mit den Römern, so, und haben die Christen mitverfolgt, so, und mitgesucht, so, und haben ihnen geholfen. So, ich nehme an, um davon abzulenken, dass sie Juden sind. So, ne, damit sie keinen Stress kriegen. Lieber mit einem Feind verbinden und dann macht er einen Kompromiss mit dir, so, als deinem Weg komplett zu gehen und niedergemacht zu werden. Ne? So, ist auch die Mentalität heute. Bloß keine Feinde haben. So, und lieber zum Feind werden. Also die Juden damals haben dieses Gerücht in die Welt gebracht, alle Christen sind Kannibalen. Weil die trinken Blut und essen Menschenfleisch. Ne? Und Jesus hat gesagt, wenn ihr mein Blut trinkt, so, dann werdet ihr ewiges Leben. Wenn ihr von meinem Fleisch esst, so, dann werdet ihr Vergebung haben für eure Sünden. Ne? So. Synagoge des Satans, und das ist ein krasses Wort von Gott. Aber als Juden ihr Messias gekreuzigt haben, nicht angenommen haben, so, also sind sie, haben sich automatisch, sind sie den Weg weitergegangen, den Satan hat. So, sind sie automatisch Werkzeug von ihm geworden. So, genauso ist es mit uns Menschen. So, wenn wir Christus verleugnen, so, dann sind wir schon Werkzeug von ihm. Von Gottes Feind. So, wenn wir uns Christen nennen, aber mit Christus nichts zu tun haben, so, dann sind wir eine Synagoge, eine religiöse Gemeinschaft von Satan. Nur wo Jesus drin ist, da ist Jesus. Es ist nicht über Jesus drin, wo Jesus draufsteht. Vers 10, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Denn siehe, der Teufel, der wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsale haben, 10 Tage lang. Sei getreu, bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Gott sagt, Mann, das ist eine schwere Zeit, ich weiß. Aber habt keine Angst, schaut auf mich, ich habe all das auch durchgemacht. All die Verfolgung, all den Schmerz, all den Tod. So, seid treu, weil ihr werdet reich sein und Sieg haben, so. Haltet diese Drangsale durch. 10 Tage lang. Und da sind sich viele Bibelforscher uneinig. So, Es gab in dieser Zeit von 100 bis 350 nach Christus, was es hier in Smyrna geht, so ein, gab es 10 Kaiser, die auf dem Thron saßen. Von Titus bis, keine Ahnung, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, wen es interessiert, der kann es gerne nachforschen, ich kann die Namen, habe ich da. In dieser Zeitepoche von diesen 10 römischen Kaisern, so, da war Christenverfolgung aktiv. So, danach war es weg. So, kann sein, dass Jesus das meinte, ich weiß es nicht. Das ist interessant. So, was es hundertprozentig heißt, so ein, hey, haltet durch, fürchtet euch nicht, bleibt treu, weil ich bin der Herr und ich habe diese Zeit der Bedrängnis begrenzt. Ich habe diese Zeit abgemessen. Ich habe nur ein bestimmtes Maß, wo ich den Feind so an euch ranlasse. Nur eine bestimmte Begrenzung der Zeit, so, wo der Feind euch das antun kann, was er euch antut. Und dann hört es auf. Hey, und das ist was Erbauendes und ein Trost, so zu wissen, das ist nicht ewig so. Weißt du, und ich brauche das. So, und ob ich mit Dingen aufhöre, mit denen ich nicht aufhören will, so ein zu denken, bald geschafft. Ne? So wie mein Zeitfenster jetzt gerade. So, wo ich jetzt sage, oh, noch eine Stunde. So, muss ich durchhalten. So, bald geschafft. Das ist ein Ansporn. So, weißt du, meine Lehrzeit. So, als ich Zahnarzt gelernt habe. Das erste Jahr habe ich ertragen und die nächsten 2,5 Jahre waren die Hölle. Ich wollte da nicht mehr hin. Ich musste früh um 7 los, so damit ich um 8 da bin auf Arbeit, musste eine halbe Stunde Fahrrad fahren. So ein Mann, und ich habe das einfach gehasst, da zu sein, jeden Tag am Schreibtisch zu sitzen, das Gleiche zu tun, so mich runterdrücken zu lassen und was zu tun, was nicht ich bin. So, aber ich habe mir gesagt, bald geschafft. Ich hatte dieses Zeitfenster, hey, nur noch 2,5 Jahre, nur noch ein Jahr, nur noch ein halbes Jahr, nur noch 3 Monate. Dann kommt die Prüfung und dann bin ich raus. So. Also das hat mich durchhalten lassen. Einfach nur dieses Rückwärtsrechnen. So, bald geschafft. Ich musste um 5 Uhr mit dem Bus fahren, um 8 in Halle zu sein, zur Berufsschule. Und das jeden Tag, einmal die Woche. So, eine Woche dort, eine Woche dort. Ne? So, gelernt in Dessau, praktisch in Theorie in Halle. 5 Uhr morgens. So. Ich hab's gehasst. So. Hey, aber wenn du durch irgendwas durch musst, so. Hey, dann sag dir, bald geschafft. So. Also, wenn ich hier durchs Leben gehe, so schön es auch ist, so toll es auch ist, eine Frau zu haben und Kinder und auch die paar Sachen, so, die mir Spaß machen hier, ne? Und neue Sachen zu lernen und neue Leute kennenzulernen, so, die mich bewegen, so toll das auch ist. Man, mein Herz schreit jeden Tag, so vor Jesus schon bald geschafft. Vor Jesus habe ich mich nach dem Tod gesehnt, so, und als ich Jesus kennengelernt habe, seitdem sehne ich mich auch nach dem Tod, nach meinem leiblichen Tod, um endlich dort zu sein, wo ich hingehöre, und zwar ewig. Ich wusste schon immer, das hier ist nicht alles. Ich wusste schon immer, es gibt was und da gehöre ich hin. Und das finde ich nicht auf der Welt. Und das weiß ich auch jetzt noch. Und ich will da sein. Und mein Herz sehnt sich danach. Ich kann es nicht mehr ertragen, diese meine Versuchung, meine Sünde, immer mehr zu erkennen, wie schwach ich bin, wie Fehler ich mache. Ich will nicht mehr den Menschen wehtun. So. Ich kann es nicht mehr ertragen, zuzugucken, wie perverser und schlimmer die Menschen werden um mich drumherum. So wie kaputt die Welt ist. Ich will, dass Gott endlich ein Ende macht und alles neu macht. Ich freue mich auf diese Ewigkeit. Und dass ich hier aufstehe und trotzdem durch den Tag gehe, selbst in Tagen, wo ich depressiv bin, oder einfach nicht hier sein möchte, mir hilft zu sagen, komm bald, du kommst bald. Ich habe es bald geschafft. So. Und ich bin Gott super dankbar, dass ich eine Familie habe, wo ich weiß, dass die auch bei ihm sein wird. So. Hey, wir haben es bald geschafft. Die Zeit damals war krass für Christen. Aber denk dran, was wir am Anfang hier, als wir die Einleitung gemacht haben, wie es heute aussieht in der Welt. Die Christenverfolgung war nie bei Weitem nicht so extrem und schlimm wie heute, 2011. Alle 400 Sekunden stirbt ein Bruder oder eine Schwester von uns, ne? So 100 Millionen lebendige Christen haben unter Verfolgung zu leiden. Oder unter psychischem Druck. Oder kriegen keine Arbeit, weil sie Jesus folgen. Ja, heute ist eine dunkle Zeit. Selbst wenn die Sonne hier scheint in Görlitz. Aber die Zeiten sind so dunkel geworden. Ich kann nicht versprechen, dass auch in Deutschland wir verfolgt werden bald. Das ist ein Punkt, womit man sich auseinandersetzen muss. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Und dieses Wort Krone hier ist keine Krone für Könige, sondern so ein Siegeskranz für Sportler. Damals in der Stadt Smyrna und auch sonst wo im Römischen Reich war es halt so, wenn Leute was ganz Besonderes getan haben, ne, ein Ehrendoktor oder Titel oder was weiß ich denn, ein Superheld, ein Sportler, der irgendeinen neuen Sieg oder eine neue Meisterschaft errungen hat, neue Zahl, neue Zeit oder was weiß ich, dann haben die so einen Siegeskranz gehabt und die durften dann damit durch die Stadt gehen. Und alle haben angeguckt und gleich gewusst, wichtig. Der hat was Bedeutendes gemacht. Jesus gibt uns so eine Krone, so einen Siegeskranz. Und unsere ist nicht aus Blättern verwelkt, sondern unsere, ist aus reinem Gold. Und verwelkt nicht. Und dieses Wort Krone heißt Stephanus. Eigentlich steht da Stephanus, ist doch genial, oder? Ich habe einen tollen Namen. Mit PH übrigens. Wir werden alle einen Stephan bekommen, wenn wir im Himmel sind. Und dann klebe ich euch auf den Kopf. Und dann werdet ihr mich zu Jesus Füßen legen. Aber wir werden diesen Siegeskranz, den kriegen wir, weil ein Sportler, du musst trainieren. Du musst ein gewisses Lebensstil haben, damit du besser wirst und fitter. Also du kannst nicht das ganze Tag nur Wildschwein fressen und dich nicht bewegen und nur vom Fernseher sitzen, wenn du 100 Meter Lauf gewinnen willst. Sondern du musst jeden Tag trainieren, du brauchst ein bestimmtes Essen, du brauchst eine bestimmte Denkweise, eine bestimmte Art von Lebensführung. Du kannst dich nicht mehr jeden Abend besaufen oder so. Wenn du wirklich mit dem Besten rennen willst, wenn du einen Sieg in der Tasche haben willst, dann musst du was für tun. Deswegen sagt Paulus auch, das ist ein Wettlauf hier. Aber das Coole ist, wir haben unseren Sieg schon in der Tasche. Weil wir trainieren und wir laufen und Jesus steht auch schon am Ziel und der weiß ich bin für euch schon angekommen. Aber rennt, weil wenn ihr stehen bleibt, dann habt ihr euren Sieg verloren. Bleibt in der Bahn und lauft und rennt. Und wenn ihr hinfallt und schwach seid, steht sofort wieder auf und rennt weiter. Bemitleidet euch nicht, genießt es nicht, jetzt im Dreck zu sein, heute bin ich schwach. Sondern habt die Einstellung, ich will siegen, ich schaue aufs Ziel und ich stehe jetzt wieder auf, wenn ich gefallen bin. Weil ich will hier nicht am Boden liegen. Ich will nicht schwach sein, sondern stark. Bin ein Siegertyp. Vielleicht erwartet eine Krone auf uns. Und wir werden im Himmel stehen und wir werden uns die Krone nehmen, wir werden sie angucken und wir sagen, wir sind Sieger und wir werden sie vor Jesus Füßen, vor seinen Thron hinschmeißen. Weil wenn du dort sitzt, dann wirst du an all das denken, was du getan hast. Und dann wirst du erkennen, dass er uns in jedem Tag, in jeder Sekunde getragen hat. Dass er uns Liebe und Fähigkeiten gegeben hat, die nicht aus uns kamen, selbst wenn es uns nicht so bewusst war. Und dann werden wir uns so einen Siegeskranz angucken und sagen, hey Jesus, das war dein Sieg, nicht meiner. Weil ich wäre liegen geblieben, ich wäre vielleicht gar nicht erst losgerannt. Sondern wir werden mit Freuden hinschmeißen und ihm unseren Reichtum geben. Er ist auferstanden. Er ist unsere Krone. Wer ein Ohr hat, ich habe eins, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das ist auch so ein Beweis, dass der Brief hier nicht nur an Smyrna ist, sondern an alle. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Heilige Geist den Gemeinden sagt. Das ist für uns alle auch heute. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Und es gibt zwei Tode. Es gibt den ersten Tod, das ist der leibliche, der körperliche Tod. Und es gibt einen zweiten Tod, das ist der ewige Tod. Als Adam und Eva im Garten gesündigt haben, hat Gott gesagt, ihr müsst sterben, wenn ihr von dieser Frucht esst. Aber ich habe den Baum gegeben, damit ihr seht, dass ich euch liebe. Ihr dürft euch entscheiden. Aber ihr müsst sterben, wenn ihr davon isst. Und sie haben gegessen. Und wir wissen, die wurden aus Eden rausgeschmissen. Aber sind nicht gestorben. Ne? Eva wurde jetzt erstmal schwanger und dann ging es richtig los und so. Aber ihr Tod war der geistliche Tod. Sie hatten keine Gemeinschaft mehr mit Gott, es ging nicht mehr. Und das meinte Gott, hey, wenn ihr nicht mit mir zusammen sein könnt, dann ist euer Sinn weg, dann seid ihr tot. Und die Hölle ist der Ort, wo Jesus nicht sein wird und Gott nicht lebt. Dort herrscht der Tod und zwar ewig. Hey, mit Gott nicht zusammen zu sein, ist tot. Ja. Und das Coole ist, Jesus hat es gesagt, als dieser Pharisäer-Typ da kam zu ihm, Nikodemus, ne, einer der obersten von den Pharisäern, hey, du musst ein zweites Mal geboren sein, Nikodemus. Ansonsten kannst du nicht zu mir kommen. Ansonsten kannst du nicht zum Vater kommen. Wenn du das ewige Leben haben willst, musst du von neuem geboren werden. Nikodemus, war mal. Soll ich jetzt wieder in meine Mama reinkrabbeln und Mama rauskommen oder wie? Und Jesus sagt, hey, nee, du musst geistlich neu geboren sein in Gott durch den Heiligen Geist. Und das Coole ist, wenn du einmal geboren bist, dann hast du zwei Tode, die du vor dir hast. Aber bist du zweimal geboren, dann erwartet dich nur ein Tod. Und das ist der leibliche. Hey, ich hatte zwei Geburten. Ich werde nur einmal sterben oder entrückt. Aber ich werde ewig leben. Und zum Schluss ist der Fall. Im Leben Jesu kommt dreimal dieses Wort Mörre vor. Ne? Dreimal hat er damit zu tun. Einmal bei seiner Geburt. Da kommen diese Weisen und die bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold stand für König. Weihrauch als Heiligkeit, als Wohlgeruch für Gott. Das war Weihrauch, haben die Priester bekommen, beim Opfern. Und Myrrhe wurde als Balsam benutzt zum Heiligen oder zum Weinen für Tote. Also, wenn jemand gestorben ist, wurde dann entweder gleich oder in Jesus Fall wollten sie es dann halt nach 3 Tagen machen. Der Leichnam wurde einbalsamiert, damit den Geruch vom Tod überdeckt. Damit die Leiche gut riecht. Beim zweiten Mal hat er seinen Myrrhe bei der Kreuzigung. Genau. Weil da gibt dieser eine Soldat ihm so einen Schwamm auf den Stab, so Essig und Myrrhe. So gemischt. Ne? Und das hat halt Schmerzen gelindert. Das war ein Betäubungsmittel. Hat Jesus nicht genommen, diese Myrrhe. Jesus hat gesagt, ich brauche niemanden, der mir hilft, um hier mein Kreuz zu tragen. Niemand kann mir helfen. Niemand kann irgendwas dazu tun, damit das Kreuz leichter wird. Ich muss die Sünden der Menschen tragen und das kann nur ich allein. Deswegen hat er abgelehnt. Und beim dritten Mal, wo Myrrhe vorkommt, ist bei Jesus Beerdigung. Ne? Nach 3 Tagen kommt da Martha und Maria an, haben dieses Balsam und wollen halt Jesus nochmal einwickeln. Ne? Und dann sehen sie, und das Grab ist offen und dann kommen sie rein, ganz kurz und dann, der Jesus ist weg. Jesus braucht diesen Balsam nicht mehr, weil wir brauchen diesen Balsam nicht mehr, diese Myrrhe. Hey, weil der Tod, den werden wir nicht sehen. So ein Tod hat keine Macht mehr. So ein, wir werden einfach nur, wir sind nicht unser Körper. Unser Körper verrottet, aber wir sind unsere Seele und unsere Seele, die lebt. Auch im nächsten Leben, in der Ewigkeit. So, die geht nur von einem Ort ins nächste, so wie ich gleich von hier aus auf die Toilette gehe. So, weißt du, an mir verändert das nichts. Ich lebe weiter. Ich lebe hier in den Gemeinderäumen und ich lebe auch weiter auf dem Klo. So. Hey, unser Körper ist nur das Auto, das uns prägt. Nur das Gerät, so, was uns bewegt. Und der wird älter und der fängt an zu stinken. So. Und in Jesaja 60, Vers 6, das werde ich noch aufschlagen, dann sind wir durch. Da gibt es einen Jesus. Boah, es ist ziemlich genial. Ja, Jesaja 60, Vers 6 steht. Eine Menge Kamele wird dich bedecken. Wird schwer. Trommeldare von Midian und Eva, sie alle werden von Saba kommen. So. Und die kamen auch. Wir wissen, es waren nicht drei Weise, die da zu Jesus ankamen, so, sondern das waren Fürsten und Könige, so mit Hunderten von Soldaten und Menschen, so, die da ankamen. Weil es kommen nicht drei Könige alleine geritten. So, das ist absoluter Schmarrn. So. Und was bringen sie mit? Gold und Weihrauch bringen sie und mit Freuden das Lob des Herrn zu verkündigen. Da steht nicht von Myrrhe. Wo ist die Myrrhe hin? Dem nochmal, Myrrhe brauchen wir nicht. So. Erstens ist Jesus unsere Myrrhe, weil Jesus wurde zermalmt und zerquetscht und ist jetzt ein Wohlgeruch vor Gott. Und jeder, der sich einschmiert mit Jesus, Gerechtigkeit, so riecht und duftet nach ihm. Freude. Gold, Weihrauch, Freude und Lob für den Herrn. So. Hey, ist es nicht schön? Hey, schmier dich ein, so mit Jesus. So, lass ihn duften. So, und wenn Gott zulässt, dass du Anfechtung oder eine schwere Zeit kriegst oder Sachen, wo du dich entscheiden musst, so, wo du denkst, so, will mich nicht entscheiden, so, und tut zu doll weh, mir oder anderen oder was weiß ich, oder es fällt mir zu schwer, hey, sieh auch das als von Gott so, und dass er das benutzt, um dich zu vermalen. So, hey, wenn es weh tut und schwer ist mit Gott, so, dann ist es gut. Weil das Wort sagt, weil das macht dich stark. So, er hat es nur zu einer bestimmten Zeit gemacht. Das wird nicht immer so sein. So, aber er will dich stärken und dir was zeigen daraus. Er möchte dich verändern. Und er möchte dich zu einem Mann machen, der ein Wohlgeruch ist. Für ihn, aber auch für andere. So, also lass es zu, dass Gott dich zermalmt. Dann lass es zu, dass er dein Leben zermalmt. So dass nichts mehr aussieht wie vorher. Weil wenn du einfach nur deinen Weg gehst mit Gott, aber er überhaupt keinen Raum hat zum Verändern, und wenn es überhaupt nicht wichtig ist, was er will und was richtig wäre, so, hey, dann wirst du nicht duften können. So, dann wirst du nicht riechen. Und dann wirst du Gott auch nicht erleben, sondern hey, lass du zu meinem deinen ganzen Scheiß, lass es zu und so, bring es selber dorthin zu dieser Mühle, so, und lass es zerreiben, ja. So, denk dran, Jesus ist gestorben und er sagt zu uns, nimm dein Kreuz auf dich und sterb jeden Tag. Er sagt nicht einmal, sondern jeden Tag, weil er uns kennt und weil er das durchmachen musste und genau weiß, so, jeden Tag sollen wir zum Kreuz, müssen wir uns entscheiden für oder gegen Jesus. Du kannst heute on fire sein und Jesus nachfolgen und überhaupt kein Problem haben, alles, was er dir sagt, ihm zu geben. Aber morgen wachst du auf und du fühlst dich genau gegenteilig. Er sagt so, hey, das ist ein Kampf, nimm dein Kreuz auf dich, jeden Tag durch die bewusste Entscheidung für dich, mein Herr, und nicht für mich oder andere. Hey, und weißt, wenn du an dem Kreuz stirbst heute, Sohn, dass du lebst, dass du Leben empfängst, Sohn, dass du ein Wohlgeruch bist, dass du nach deinem Herrn riechst und aussiehst. Und dass Leute, die mit dir dann in Kontakt kommen, Sohn, weil du dich reinhältst, geistlich, Sohn, dass die ihn sehen und ihn riechen und ihn erfahren, auf eine viel machtvollere Art, als deine Worte es tun können. Sohn, hey, was nützt es mir so, weißt du, wenn ich mich nicht wasche und meine Hosen nicht wechsle und meine Hosen auch nicht ausziehe, wenn ich ein großes oder kleines Geschäft mache auf Toilette, so, weißt du, dann rieche ich wie Kot und nach Schweiß. Ja, was nützt es mir, wenn ich stinkend vor dir bin, mit all dem Fliegen um mich herum, so, und ich dir erzähle, oh Mann, es ist so schön, Parfüm zu tragen und sich zu waschen, so. Es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn diese Fliegen weg sind und sie einen nicht mehr nerven. Es ist ein ganz anderes Gefühl, so saubere Sachen anzuhaben und sich in ein frisch gelegtes Bett zu legen, als in ein Bett, das wo man schon Monate drin haust. So, hey, die Leute werden dich angucken und sagen, Dummschwätze. So, ich sehe doch, wie du aussiehst, ich sehe, wie du riechst. Was erzählst du mir hier von Parfüm und Waschen? So, mach du das erstmal durch. Und wenn du hier gewaschen vor mir sitzt und mit sauberen Kleidern, so, und ich dieses Parfüm riechen kann an dir, so, hey, dann weiß ich, dass das wahr ist. Dann weiß ich, dass du das durchmachst. So, weißt du, du kannst mir was von Ellen erzählen, trotzdem sehe ich sie nirgendwo. So, hey, lass dich von meinem, lass dich waschen. So, und du wirst leben, nach Leben riechen. Und ich will lieber nach Leben riechen als nach Tod. Hey, Jesus, ich danke dir, so, für das Leben. Ich danke dir für, so für deinen Halt. Und ich danke dir für die Ewigkeit und ja, für alles, was du gibst und tust. So, das ist wunderbar. Und ich will ein Wohlgeruch sein. Und ich danke dir, dass ich mich mit dir einschmieren darf. Und ich will das auch, ja, von oben bis unten waschen mich. So. Ja, du bist meine Krone. Ich brauche nichts mehr. Ne? So. Du bist die Krone in meinem Leben. Ja. Du bist mein Sieg. Du bist das, worauf ich stolz bin, das, was andere sehen sollen. So, du bist dieser Wertgegenstand, mein Schatz. So, und du bleibst mir in Ewigkeit und ich will, dass es mehr wird und ehrlicher und tiefer. So, und ich denke, dass du auch verstanden bist und dass du dich auch lebendig offenbarst, auch jetzt noch. Ja, bring viele zu dir. So, und, ja, aber ja, komm erstmal ganz tief in uns, ja, und verändere uns. Ich danke dir einfach für dich. Amen.